Blicksport Podcast Pro und Contra diese Woche mit mir, Dino Kessler und dem Stefan Roth, einem Eishockey-Experten bei uns im Haus, stellvertretend für den Emanuel Easy Gysi, der ist wieder mal in der Ferien. Ich weiß nicht, wie oft das der Mann schon in der Ferien war, aber öfters als ich, ganz sicher. Nur ein Spass. Aber wir lassen los, diese Woche reden wir über Playoffs, und zwar Playoffs im Fußball. Wir haben das Thema schon mal angeschnitten. Mittlerweile wissen wir ein bisschen mehr. Wir reden über den FCZ-Präsidenten, der hofft, dass er den Trainer behalten kann. Wir schauen für auf die Hockey-WM und wir schauen für auf den Cup-Final bis Gatt.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Stefan Roth, herzlich willkommen im Studio. Du vertrittst Easy Gysi. Ja. Wenn er mal weg ist. Wir haben es schon gemerkt, dass er nicht rum ist. Es ist mir noch nie reingeredet worden bis jetzt.
Aber das weißt du, dass ich das auch kann.
Zwei Minuten. nichts passiert. Es fühlt sich fremdartig an, wenn man einfach drauf losreden kann und niemand fällt einem ins Wort, grätscht rein. Muss ich mich zuerst daran gewöhnen. Du bist also verpflichtet, um das zu machen.
Also reingrätschen oder nicht reingrätschen?
Reingrätschen, ja.
Du weißt, das kann ich. Also ausreden lassen. Die
Atmosphäre fällt mir sonst. Einfach ungestört drauf losreden, das bin ich mir nicht gewöhnt. Da.
Ja, du musst mal einfach aus deinen Komfortzonen raus und vielleicht auch mal wirklich einfach durchreden und ich höre einfach zu.
Ich weiß nicht, ob das am Zuhörer dienlich ist, weil er nachher eine Kakophonie von Meinungen und Stimmen hat. Irgendjemand muss ja dann nachgeben, wenn man einfach drauf losreden. Und beide wollen sich durchsetzen. In diesen Politik-Sendungen kann man das ab und zu verfolgen. Dass dann einfach stur weitergeredet wird. Ich weiß nicht, ob die so ausgebildet werden von ihren PR-Manager, einfach nicht nachgeben.
Ja, ich versuche es mit dem Submissiven, oder? Dass ich einfach mal dich reden lasse und immer durchwinken. Nein, das probieren wir anders, glaube ich schon.
Ich denke schon. Stichwort Playoffs im Fußball. Wir haben das ein bisschen können beobachten. Das ist jetzt diskutiert worden. Die Meinungen sind dezidiert. Man hört überall Pro und Contra, wie es bei uns so im Format eigentlich sein sollte, dass man kontrovers diskutieren kann. Ich befürchte ein bisschen, dass das schlussendlich gleich nicht durchkommt, weil der Widerstand und die Argumente von denen, die dagegen sind, die kann ich eigentlich verstehen, muss ich ehrlich sagen.
Wieso? Ich nicht.
Weil ich nicht sehe, dass das im Fußball gleich funktionieren kann wie zum Beispiel im Eishockey oder im Basketball. Ich glaube, es ist der Rasen, was ausmacht. Der einzige Sport, der auf Rasen Playoffs hat, glaube ich, ist American Football. Aber die haben nur ein Spiel jeweils und ein Format, das man bei uns nicht einführen kann, würde ich mal vermuten.
Aber es sind wahrscheinlich die besten Playoffs, die es überhaupt gibt, die im American Football, oder? Jedes Spiel ist eine Tonne wert, oder?
Absolut, ja. Aber es bedeutet auch, dass einmal verlieren, du bist weg und alles, was du vorgemacht hast, ist im Prinzip...
Aber in dieser Sportart kannst du einfach nicht mehrmals gegeneinander spielen, weil sonst sind keine Spieler mehr, die aufs Feld können, oder? Weil es so viele Abnützungserscheinungen gibt, oder? Das liegt auch primär an dem, sonst würden die auch gerne wahrscheinlich Best-of-Seven-Serien machen.
Gut, das ist ja auch das Argument jeweils beim Hockey, oder? Dass eigentlich eine Abnützungsschlacht ist und trotzdem spielt man mindestens viermal gegeneinander im Rhythmus von zwei Tagen, wie wir es das letzte Mal hatten. Könnte das Fußballer überhaupt so etwas?
Ja, aber es ist ja gar nicht nötig, das im Rhythmus von zwei Tagen jetzt im Fußball zu machen. Aber ich glaube, das geht schon wie irgendwie. Aber wir müssen halt vielleicht auch mehr rotieren, dann, wie man das in den grossen Ligen mehr sieht, wo ein Herzprogramm hat, wo jeder zweite, dritte Tag, also zwei Tage vielleicht nicht, aber jeder dritte Tag gespielt wird.
Also ich höre aber jetzt raus, du bist für die Playoffs.
Her damit, sofort, ja.
Dass man es versucht. Also,
nicht best of one, nicht best of three, best of seven am liebsten, aber das ist vielleicht ein Schritt zu viel. Im Hockey hat man damals in der Schweiz ja auch mit best of three angefangen und dort hat es auch sehr viele Skeptiker gegeben damals und so viel habe ich jetzt von der Skepsis aus den Leuten, die sich mit Hockey auseinandersetzen, nicht mehr gehört seither. Ich glaube, das hat sich total etabliert und kritisch sind nur diejenigen, die das Hockey so ein bisschen peripher konsumieren und das Gefühl haben, ja, in der Qualifikation passiert dann nichts.
Ja, das ist ein bisschen das Thema, das wir schon angesprochen haben, oder der Unterschied in Diskrepanz bezüglich Intensität von der Regular Season zu den Playoffs, wo quasi dem Konsumenten auch gezeigt wird, demonstrativ, Regular Season nicht so wichtig, da müssen wir nicht immer Vollgas gehen. Und dann fangen die Playoffs an und auf einen Schlag steigert sich nicht die Intensität und der Leistungswille, vielleicht, wenn man dem so sagen will, zu wirklich attraktiven Spielen, wo auch technischen Gehalt haben und Intensität, die auf internationalem Level sind, während dem man der Regular Season ein bisschen daran zweifelt. Man hat auch Aussagen gehabt vom Bert Robertson, glaube ich, von den Lakers, wo das wunderbar übergebracht hat, dass es halt nicht nötig sei, dass man mehr mache, dass es ein Aufspieler hätte, wo quasi, ja, was lustig finden, wenn es schöne Spiele gibt, aber nicht mit Ernst bei der Sache sind. Droht denn das im Fußball auch?
Ja gut, wir reden jetzt von Drohen. Schauen wir den Ist-Zustand an im Fußball. Es ist ja nicht so, dass dort jedes von diesen Spielen, wo dann oder durch die Saison durchgespielt wird, mit dem Messer zwischen den Zähnen geführt wird und mit allerhöchster Intensität. Obwohl ich den Eindruck habe, in den letzten Jahren ist Intensität besser wurde auf dem Schweizer Fußballplatz, es ist umkämpfter geworden, aber auch dort gibt es schon noch ein Luft gegen Uwe, habe ich das Gefühl. Man merkt es ja dann gleich in den ganz wichtigen Spielen, in Göpp, Halbfinale und Finale oder so, oder eben wenn es um den Titel geht, ist dort schon nochmal noch ein Luft gegen Uwe, um nochmal das Blicken drauflegen an Emotionen und Intensität, oder? Also es ist ja nicht so, dass man jetzt dort in jedem Match quasi Playoff-Intensität im Fußball hätte, oder? Darum glaube ich, ist dort dass die Problematik nicht so, dass man dort etwas wegnehmen würde.
Gut, aber grundsätzlich hat sich das ja etabliert, oder, über die Jahre. Im Fußball kennt man eigentlich nichts anderes, als eine Tabelle hast. Und als Resultatbild gibt dir nachher das wieder, was du auf dem Platz auch siehst. Das ist der sportliche Wert von einer Meisterschaft. Und der zuvorderst ist, der gewinnt dann. Und mit den Playoffs, das kennen wir aus dem Hockey. Eben. Am Anfang hat es auch Kritik gegeben, dass dann ja die Regular Season praktisch nicht mehr so viel wert ist. Im Fußball setzt sich dann noch eine neue Meisterschaft obendrauf.
Also wie im Hockey wäre es dann so, oder? Also kannst du dich erinnern, dass du jemals Gefühl hast, am Schluss von der Saison nach der Playoffs, jetzt ist jemand Meister geworden, der es nicht verdient hat?
Ah gut, das ist immer der Meister nicht verdient, das ist immer, egal in welchem Modus das ausgetragen wird. Das ist ja immer eine Konsequenz von einer sportlichen Leistung. Natürlich hat der verliert, vielleicht das Gefühl, die haben nur Glück gehabt oder weiss ich was, oder bringt Ausreden, baut Luftschlösser, wir wären eigentlich besser gewesen. Aber schlussendlich ist ja egal, der gewinnt, hat es auch verdient.
Eben, es kann niemand mehr. Jeder
Standkunde ist ja egal.
Es kann niemand mehr kommen und sagen, Mensch, die City hat ganz toll gespielt in den Gruppenspielen von der Champions League und Real Madrid hat gegen Sheriff Tiraspol, wenn ich mich richtig erinnere, nicht so glänzt. Oder was weiss ich, wenn das spielt, am Schluss hat keine Rolle. Am Schluss hast du ein Final und jemand liefert, wenn es darauf ankommt. Und das ist etwas sehr Schönes, finde ich, im Sport, dass das Kondensieren, oder das Zusammenpressen auf einen Moment, wo man dann alles muss bringen und dann dort unterscheidet sich dann eben auch der Verlierer gegen den Gewinner.
Also du bist völlig pro Playoff-Modus im Fußball, mindestens mal zum Ausprobieren.
Ja, mehr als das. Ich bin schon seit Jahren, finde ich, das wäre eine super Sache. Oder? Ich finde, je mehr Gewicht einzelne Spiele bekommen, je besser ist doch das. Du hast eine riesen Aufmerksamkeit dann. Man hat es jetzt auch gesehen, oder? In dem Playoff-Finale im Hockey, wo die über sieben Spiele gegangen ist, hat das doch die Leute dann ein bisschen mit der Zeit, je länger, je mehr bewegt. Das fährt auch hoch eine Playoff-Serie an. Und darum ist es auch gut, wenn die nicht zu kurz ist, oder? Ich finde, ja, eben, wenn man mit 3 Best of 3 würde anfangen, ja, es wäre ein Anfang oder Best of 5. Ja, aber eigentlich ist das etwas Schönes, wie eine Serie sich entwickeln kann und kann auch taktisch kann man reagieren mit der Zeit, oder? Also im Fußball hat man vielleicht sogar noch fast mehr Möglichkeiten als im Eishockey können noch zu tweaken und umzuschrauben an der Taktik und auf den Gegner zu reagieren. Und es gibt dann wirklich ein sich mit dem Gegner auseinandersetzen über einen Zeitraum, nicht nur einfach für ein Spiel.
Das ist das, was Hockey interessant macht, ja. Die Geschichten, die sich dann ergeben, auch abgesehen vom taktischen, emotionalen Bereich. Aber das, also wir haben das ein bisschen versucht zu erfassen, was die wollen. Das klingt mir wahnsinnig kompliziert. Man muss ja das am Konsumenten auch klar machen, was das bedeutet für ihn, wenn er jetzt geht, ein normales Regular-Season-Spiel schauen und sich gewöhnt ist, da gibt es Punkte für und nachher stehen wir in der Tabelle dort und dort. Das heisst, die Aussichten, dass wir noch Chancen haben zum Meister werden, zum Beispiel, die sind vielleicht schon weg oder sind noch intakt. Was auch wieder eine emotionale Komponente ist, für den Einzelnen vielleicht, um nachher noch gehen oder nicht gehen oder sagen, der, der weiss, es kommen dann Playoffs, sagt er vielleicht, gut, dann warte ich mal, bis es richtig spannend wird. Weil die haben ja immer noch eine Chance zum Meister werden, auch wenn sie Sechster sind, irgendwann einmal.
Ja gut, aber irgendwann mal sind es dann, so wie ich den Modus verstehe, ist es ein 1 gegen 2. Also es gibt, sind ja dort immer Striche rum, wo Anreize geben während der Saison. Und die sind, ja, eben das, also es gibt ja dann sicher einen harten Kampf um Platz 2 und 3 unter Umständen, wer dann dort in die Zone kommt. Und andere haben dann noch Möglichkeit, um andere Plätze zu spielen. Ich finde, es ist recht gut ausgeklügelt und recht interessant. Ich glaube, das Schwierigste wird tatsächlich sein, würde sein, den Leuten das sauber zu kommunizieren, dass jeder immer genau weiss, warum geht's jetzt heute. Ich merke es einmal, wenn ich muss, den Playoff-Modus jemandem erklären muss, der nicht so sportaffin ist, wie das dann geht jetzt im Hockey, dass man 4 Spiele muss gewonnen haben. Nur schon das. Also nur schon die, für uns, die das seit Jahren verfolgen, sehr simple Sache.
Völlig logisch, ja.
Ist für Leute, die sich nicht mit dem auseinandergesetzt haben, ein sehr hartes Konzept von einem Best of 7 oder Best of 5 überhaupt zu durchschauen, obwohl das ja eigentlich simpel ist, oder? Aber es ist eine Kommunikationsfrage, man muss den Leuten...
Ja, dann versucht doch uns wir und den Zuhörern das mal zu erklären, wie denn das, der Modus soll aussehen, im Schweizer Fußball zum Beispiel.
Ja gut, ich glaube, jetzt wollen wir uns nicht verlieren mit den letzten Details, wie es dann ausgeht, wird ja immer noch rumgeschraubt. Aber ich sage einfach, der wird ja sicher noch, man muss dann vielleicht das goldige Ei noch finden, oder? Ich glaube, es einfach, dass man am Schluss der erste gegen den zweite in einer Serie, wie lang denn die auch immer ist, dann wird, das ist doch super, wenn du nachher ein Final hast, wo es um alles oder nichts geht und das nicht einfach nur ein Spiel ist, sondern über mehrere Spiele, bis die nötige Anzahl Sieg da ist. Oder?
Aber was hat man denn mit der Regular Season verdient, wenn die mal vorbei ist und die Platzierungen stehen fest?
Ja, man qualifiziert sich für die entsprechenden Bereiche, oder? Also wenn am Schluss...
Die europäischen Wettbewerbe zum Beispiel, die sind dann gesetzt, sagen wir in der Schweiz wahrscheinlich der Erste, vielleicht noch der Zweite.
Ja gut, das wird ja dann entsprechend ausgespielt auf den verschiedenen Playoff-Ebenen, oder? So wie ich das verstehe, oder? Aber eine Playoff-Ebene ist dann die am Schluss, wo der Erste auf den Zweiten trifft und die haben sich entsprechend auf die Positionen vorher müssen mit Leistung über die Saison und die Finalrunde oder wie immer dann will sagen, qualifizieren. Und dort ist ja permanent das Reiben an Strichen, was es gibt. Ich finde, das hat sich im Hockey auch sehr gut entwickelt mit dieser Möglichkeit, jetzt nicht mehr nur einfach nach dem Platz 8, wie man es vorher hatte, einen Trennstrich zu haben, sondern jetzt, wo man noch Pre-Playoffs eingeführt hat, jetzt, wo man 2 Saisons das hatten, das hat sich sehr bewährt, weil es 2 Striche in der Tabelle hat und die Striche schaffen schaffen Strichkämpfe, die Nerven brauchen, die die Intensität erhöht, oder? Wir haben es im Hockey gesehen, was am Schluss noch mit Ambri und Bern und es war spannend gewesen, oder? Es war heiß gewesen und auch der obere Strich war vielleicht nicht die gleiche Hitze gerade gewesen, aber auch interessant. Also ich glaube, der HC Davos ist auch froh gewesen, dass er da oben drin war und Biel, oder?
Absolut, ja. Wir haben einfach ein bisschen eine andere Kultur im Hockey, sagen wir es mal so. Wir reden da von Spannung und ja, eine Serie, die sich entwickelt, da gibt es auch negative Gefühle zum Teil. Also wir haben jetzt das ja zum Glück im Hockey nicht viel gehabt von denen. Es war auch relativ friedlich gewesen. Aber wir kennen auch die Fußballfans.
Gibt es
also,
zu, es ist zu friedlich gewesen für dich, oder?
Ja, nein, gut, ja. Es ist natürlich spannend, wenn es ein bisschen Polemik gibt und Kontroversen. Von dem hat es relativ wenig gegeben. Gleichzeitig will man ja nicht, dass sich irgendjemand verletzt. Also es muss
ja komm jetzt.
Eine gesunde Mischung sein.
Es darf schon ab und zu mal wehtun.
Es hätte einfach... Ja, man stellt sich immer noch vor, in den Playoffs wird auch viel geschlägelt und die Leute haben Freude, wenn geschlägelt wird. Und das machen sie halt nicht, weil das Risiko für Strafen viel zu gross ist. Aber ich rede jetzt von den Zuschauern auch. Ja. Also im Fußball haben wir ja immer noch die Bedrohungslage von den Hochrisikospielen. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendein Hochrisiko-Bärli aufeinander trifft, die spielen 3-mal in der Woche gegeneinander. Das könnte kompliziert werden.
Ja gut, es ist sowieso kompliziert, wenn man Leute hat, die sich nicht an die Regeln der Gesellschaft halten und finden, mit Gewalt kann man irgendetwas sein Leben bestreiten. Also das finde ich generell problematisch. Da kann man doch nicht einfach ausweichen und sagen, ja, es könnte klopfen. Also das finde ich ein sehr fadenscheiniges Argument.
Aber es ist...
Das muss sowieso blöd werden.
Ich bin auch ein Sozialromantiker. Ich will auch nicht, dass das passiert, aber es passiert tatsächlich.
Also eben, es passiert jetzt schon.
Hochrisikobegegnungen. Ja, aber die hast du verteilt... auf eine Saison nicht 3-mal in einer Woche. Und eben, wir sehen ja in den Hockey-Playoffs auch, dass sich die Emotionen dann schon noch aufschaukeln können. Wenn man ganz giftige Serien hat, haben wir im Hockey vor Jahrzehnten vielleicht das letzte Mal gehabt, dass es dann auf der Ränge entsprechend so hergegangen ist.
Glaubst du, dass das von Mies auf die Ränge gegangen ist? Ist das nicht eh schon da gewesen, die Gewaltbereitschaft von den zu dieser Zeit,
glaub, wo das halt passiert ist? Ich glaube, dass es von Mies auf die Ränge gegangen ist. Ich glaube einfach, dass durch die Wiederholung von dieser Auseinandersetzung gegeneinander, miteinander, die Emotionen einfach noch aufgesteigert haben. Und wenn die eh schon da sind, also im Hockey haben wir heutzutage kein Hochrisikospiel mehr. Also nicht so, dass so offiziell kommuniziert werden, vielleicht für die entsprechenden Behörden, dass man noch vorsichtig ist bei einzelnen Begegnungen. Im Fußball hast du die sehr wohl, wo nachher ganze Stadtviertel noch in Mitleidenschaft gezogen werden. Und wenn du dann das hast, das Szenario dreimal pro Woche, ich glaube, da würden sich die entsprechenden Behörden wehren. Also wir haben ja jetzt wieder gesehen, IB, die nehmen Zeug auseinander und der ist Späss.
Also ohne Playoffs und nichts, die haben niemand gebraucht, die sind in dem Zug hinein und haben den Zug auseinandergenommen. Das hätte jetzt quasi, wenn sie hätten wollen, auch daheim können machen, aber sie sind in dem Zug zusammen gewesen, das hat sich wahrscheinlich irgendwie hochgeschaukelt. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, wie es dazu kommt, den Zug dermassen zu demolieren. Aber eben, da brauchen die keine Playoffs dazu. Das sind Probleme, die wir müssen lösen.
Das ist das, was mich verschreckt, oder? Weil nachher, wenn der Anlass gegeben ist, dass man schon wieder gegen die spielt, man trifft schon wieder auf die Fangruppe. Also, das ist sicher eine Überlegung, die man sich noch mal anstellen muss. Ich finde, da kann man nicht einfach drüber hinwegschauen, weil das ist eine Realität im Fußball, im Schweizer Fußball.
Also, da sind wir uns einig, das muss angeschaut werden in diesem Zusammenhang. Aber das muss sowieso angeschaut werden.
Aber dann sind wir bei einer Illusion. Also, die Fanproblematik, die besteht seit Jahren, Jahrzehnten und es wird nichts gemacht dagegen. Das heisst immer wieder, ja, jedes Mal, wenn es dann wieder irgendeinen Sturm gibt irgendwo, dann heisst es jetzt muss man schauen und dann vergisst man es wieder, zwei Wochen später ist es vergessen, bis wieder etwas passiert und dann hat man nie eine Lösung parat. Ich glaube, dort ist die Bevölkerung schon auch ein bisschen sensibilisiert und mittlerweile wahrscheinlich auch resigniert, dass man das gar nicht will anpacken, das Problem. Oder weil von den Clubs aus dann vielfach heisst es dann auch, ja, wir brauchen die Leute. Was von mir aus völlig fadenscheinig ist, also wenn sich jemand nicht ums Gesetz kümmert, dann verstehe ich das nicht, ehrlich gesagt. Also die Verhaltensweise zum Teil, die dann einfach geschluckt werden, ja, es ist eine riesen Masse, man kann nichts machen, das kann ich nicht glauben, ehrlich gesagt.
Tut mir leid, dass ich jetzt nicht reingerätschen oder widersprechen kann, bin ich völlig gleicher Meinung.
Ein Graus für die Puristen, die Playoffs, aber auf die Puristen muss man ja nicht immer hören. Ich kann mir das einfach noch nicht vorstellen. Ich finde ja Playoffs in jeder Sportart spannend, muss ich ehrlich sagen, egal wie viele Runden es denn gibt. Aber im Fußball kann ich mir es einfach nicht vorstellen, dass das funktioniert. Es braucht ja auch gewisse Härte, ja, wenn du so oft gegeneinander spielst und immer Rhythmus mit dem Fußball, ob denn das funktioniert
aber,
mit der ganzen Theatralik. Und,
aber schauen wir uns doch kurz an, was dem am nächsten kommt. Das ist das Konzept von einem Hin- und einem Rückspiel, wie wir es in der Champions League haben oder im Europa Cup generell schon seit Jahrzehnten, oder? Das ist ja etwas vom Reizvollsten, was man im Fußball hat, eigentlich das Hin- und Rückspiel, wenn es nachher ein Spiel mehr oder ein Best-of-Five-Konzept gibt, das verändert nicht so viel daran. Das,
ja, aber dann bist du wieder quasi bei einem Cup-Format, oder? Hin- und Rückspiel. Das gibt es ja zum Teil auch. Und das hat mit den Playoffs aber dann nicht viel zu tun. Playoffs heisst...
Nein, nur weil du es dir nicht kannst vorstellen.
Es gibt eine ungerade Anzahl und es gibt quasi... Ein entscheidendes Spiel, das gibt es immer. Dann kannst du den Sack zumachen. Oder? Und nicht irgendwie ein Penaltyschuss, das könnte man sich überlegen, um die Spiele zu entscheiden. Ja, sowieso. Man wird ja nicht eine endlose Verlängerung einführen. Nehme ich an, das wäre dann wieder mühsam. Ich glaube, schon eine andere Belastung auf dem Eis als auf dem Fußballplatz, wo man irgendwie 120 Minuten muss umspringen.
Jetzt hast du mir als Fan von Penaltyschüssen nochmal ein Argument gegriffen für Playoffs. Mehr Penaltyschüsse gibt ja nichts Besseres. Für den Thrill, für mich jetzt. Aber
im Fußball sowieso, ja.
Ja.
Bin ich absolut einverstanden. Ich glaube, du hast das Penaltyschüssen am Hockey recht gern gehabt.
Ja, nicht so gern wie im Fußball, aber ja, ich finde, kommt ja noch eine technische Komponente dazu, die im Fußball vielleicht ein wenig hoch gewichtet ist im Penaltyschüssen, oder? Das ist dann...
Wir haben es vorher von den Fans gehabt, oder jetzt haben wir es von den Fans gehabt. Wechseln wir in den Norden auf nach Deutschland. Die Fans haben dort auf den Kopfschütteln gesagt, zum Teil auf den Begeisterungsstürm, je nachdem, von welcher Seite man es anschaut. Es hat die Platzstürme gegeben. Schalke, der aufgestiegen ist, Platzsturm, Köln, der nicht aufgestiegen ist, wo einfach europäisch dabei ist nächste Saison. Dort hat es wegen dem einen Platzsturm gegeben. In Frankfurt hat es einen Platzsturm gegeben, nachdem man sich für den Euroleague, Europa League Final qualifiziert hat. Ist schon alles gut und recht. Es ist auch schön, wenn man sich mit dem Verein kann freuen. Ich frage mich einfach, etwas also für mich als ehemaliger Sportler wäre das unangenehm. Und zwar nicht wegen den Fans selber, sondern weil es respektlos ist. Also der Moment, wo man etwas erreicht auf dem Spielfeld, sei das ein Eis oder ein Rasen oder eine Turnhalle oder irgendetwas, der muss eigentlich der Mannschaft gehören, dass man das gebührend kann spüren auch, dass man jetzt etwas erreicht hat. Und dann fallen die Fans quasi über die Spieler her und purzeln von der Tribüne. In Schalke hat es irgendwie 20 Verletzte, ich glaube 10 Schwerverletzte gegeben. Also es ist ja auch noch gefährlich zu allem her. Und immer das latente Gefühl, da passiert jetzt dann gerade irgendetwas, weil also wirklich friedlich sehen die zum Teil nicht aus, auch wenn sie sich freuen.
Also ich glaube, dort in Schalke ist auch rein baulich ist es sehr ungeeignet, um von diesen Tribünen auf den Rasen zu kommen, weil man irgendwo muss runtergumpen und nachher wieder rumklettern. Und das, also ja, ich bin auch nicht ein Fan von diesen Platzstürmen, vor allem nicht, wenn sie so in dem Sinn institutionalisiert werden. Oder? Ich meine, was haben die in Köln auf dem Platz müssen gehen wegen einem Europa-Qualifikation. Ich sage, in Frankfurt ist dort wahrscheinlich eine gewisse Emotionalität entstanden, wobei dort ist es wahrscheinlich am gefährlichsten gewesen, oder? Wo dann irgendwie einzeln noch gefunden hat, sie müssen da vor den Gästefans, die wahrscheinlich eh nicht besonders gut gelaunt sind und noch Engländer sind, die vielleicht auch finden, ja, provozieren ist jetzt nicht etwas, was wir sehr schätzen. Das hätte können dort recht ausarten. Wir haben es ja auch eine Art Leid gehabt in Basel, wo die Fans vom FCZ dann auf der Rasen kommen, dann ist es glücklicherweise nicht so oder da hätte man verhindern können, dass da irgendwie Leute rumrennen und an Orten sind, wo dann das kann zu Konfrontation führen. Ich sehe auch den Punkt, wo du sagst, dass eine Mannschaft das allein können zusammen geniessen. Ja, ich weiss nicht, wie man das empfindet, wenn da wildfremde Leute einem um den Hals fallen und einem noch die Hosen abziehen und was weiss ich alles. Und dann,
unangenehm.
Das ist sicher unangenehm, oder?
Ja, und zwar nicht, weil man die Fans nicht gern hat. Nein. Aber für mich ist es einfach ein Moment lang, wo die Mannschaft das zusammen geniessen sollte. Da raufst du mal zusammen, redest vielleicht noch etwas, freust dich. Man hat zum Beispiel die wunderbaren Bilder gesehen in Barcelona, auch Frankfurt, wo sie das geschafft haben. Einzug in Halbfinale gewesen, wo die Fans im Stadion gewesen sind. Ich glaube, die Spanier hätten wahrscheinlich keine Freude gehabt, wenn die den Rasen gestürmt hätten dort. Und die spanischen Polizisten kämpfen. Das sind Knüppelmänner, die ihre Knüppel dann auch einsetzen. Finde ich absolut richtig, dass die Disziplin auch durchgesetzt wird dann. Aber nur in Deutschland hat man es jetzt gesehen, das hat es fast einen Trend gegeben. Und jetzt kann man davon ausgehen, wenn nächstes Mal irgendjemand irgendetwas erreicht, dann wird der Platz gestürmt.
Das meine ich, oder? Das mit dem Institutionalisieren von dem. Die Leute haben nichts auf dem Platz verloren. Wir sind doch schon wieder einig. He? Aber ja, ich finde, es ja, müsste im Extremfall kann es mal geben, wenn es so spontan irgendwie passiert, die Leute irgendwie nicht mehr wissen vor Glück, was sie machen, wo sie können herrennen. Aber ja, in grossen Stadien, ich meine, im Schweizer Hockey haben wir es jetzt mittlerweile geschafft, dass man zum Beispiel, ja, dass einem das erspart bleibt, oder?
Ja, das war früher auch der Fall gewesen, ja, dass die Fans das Gefühl haben, sie müssen das Eis stürmen. Das finde ich noch lustig, weil es hat dann auch schöne Verletzungen gegeben, weil die das völlig unterschätzen, was auf dem Eis alles passiert. Vor allem, wenn du dort keine Ausrüstung hast und du stürzt, also das kann wüste Verletzungen
geben. Du erkennst den Wert von einem Helm zum Beispiel,
meinst? Ja, und vom Ellbogenschoner zum Beispiel. Ja. Ja. Und die Hose hat man auch aus einem bestimmten Grund an, nicht nur wegen der Jacks, sondern wenn man umgeht, das Eis, also ja, das ist Beton. Fußballplatz ist es weniger schlimm, aber
ich habe ja
das Gefühl, was einem da überkommt, dass das gar nicht nötig sein müsste, oder? Das ist schon wie eine Kommunikation. Wie man das schön gesehen hat in Barcelona, Frankfurter Mannschaft kommuniziert mit den Fans. Das ist wie ein Resonanzkörper gewesen, hin und her. Und dann sind sie auch wieder rausgekommen. Mannschaft als Ganze. Jetzt zum Beispiel bei Schalke hast du ja die Mannschaft als Ganze gar nicht mehr gesehen. Also es sind Einzelne irgendwo, kann mich erinnern, Simon Terodde, der da brüllend auf dem Rasen war und dann von irgendwelchen Fans quasi noch mit Handyfotos belästigt worden ist in einer Szene, wo der eigentlich ja das Anrecht hat, zumindest einmal eine gewisse Intimität auf kurzem Raum geniessen zu können. Und dass höchstens Mannschaftskollegen dabei sind, die das auch einschätzen können, oder? Und dann säckeln da die Fans um den herum, umarmen, zupfen am Leibli und der ist völlig aufgelöst gewesen, weil er am Anfang noch Chancen vergeben hat und nachher noch zwei gemacht hat.
Oder? Ich glaube, der hat die Fans gar nicht mitgekriegt. Der ist so in seiner eigenen Welt gewesen. Aber ich verstehe völlig, was du meinst, mit dem, dass man das mit seinen Teamkollegen zusammen geniessen, verarbeiten irgendwie in einer Form. Ja, einfach geniessen und nicht irgendwelche Leute, die dann irgendwie auch noch den Hang haben, um sich selber darzustellen dabei. Irgendwie noch.
Genau.
Jedes Mal, wenn eine Kamera in der Nähe ist, müssen die Leute in die Kamera reingumpen, also vorher gumpen und reinschreien. Unsinn von sich geben, ja.
Also ich frage mich einmal, wenn was für ein Spiel das war, irgendein Champions League Halbfinale, irgendeins von den Spielen, wo ein Flitzer auf dem Platz ist und dann blendet die UEFA zum Beispiel, verlangt, dass man dann quasi ausblendet. So etwas Harmloses wie ein Flitzer, die zeigt man nicht, aber wenn Tausende von Fans am Platz stürmen und sich aufführen, wie weiß ich was, das wird dann übertragen, live. Also müssen wir dann wenigstens sagen, gut, sobald die den Platz stürmen, nehmen wir dann die Möglichkeit, um ihre Selbstdarsteller Neurosen auszuleben, indem wir einfach Matscheiben machen. Fertig, da gibt es halt keine übertragenen Vier im Fernsehen. Das würde einen Haufen schon Motivation nehmen, bin ich sicher, um auf die Plätze stürmen, wenn es nicht mehr kommt vor Kamera, wie du sagst, ist ein guter Punkt.
Also ich bin eben nicht sicher, ob die, wenn die losrennen oder die Kamera denken, aber es ist halt, man merkt, dass immer bei einer Sportübertragung ist immer etwas, was mich stört, wenn die Leute dann irgendwie ohne dass sie auf dem Platz sind, schon sonst versuchen, sehen sich so auf einem Videowürfel, irgendwie müssen sie gerade irgendwie winken und ui, und ja, jetzt bin ich auf einem, tatsächlich in der heutigen Zeit, wo man selber ja auch schon Videos machen kann und so, ja, ich sehe den Reiz gar nicht, wenn müssen irgendwie rumzukumpen, wenn eine Kamera ist, aber das scheint eine Zeiterscheinung zu sein. Aber ich glaube nicht, dass die Leute wegen dem auf den Platz rennen. Aber ich finde auch, das müsste sich organisieren lassen, um zu schauen, dass die Leute nicht auf den Platz gehen. Aber sobald man das intensiv organisiert, heisst es nachher wieder, ja, die haben schon sicher gemeint, dass sie gewinnen und so. Die sind überheblich und ja, wird einem das auch wieder, wenn es dann schlecht läuft, quasi zur Last gelegt oder vorgeworfen. Oder?
Du bist ein Spezialist für den englischen Fußball, kennst du dich sehr gut aus dort. Was würde in England passieren, wenn es so einen Plattsturm gibt?
Also das gibt es aber auch relativ, also es gibt bei so Cup-Matchen oder so auf kleineren Plätzen, die schwieriger sind zum überwachen. Es hat es schon in den letzten Jahren relativ häufig gegeben. Ich würde fast sagen, das kommt wahrscheinlich von England, wie alles, was mit Sport zu tun hat.
Ja, ich habe es noch nie gesehen, das in England so. Also Premier League zum Beispiel.
Ja gut, die Premier League hast du auch nicht, das Nein, das hast du in der Premier League, habe ich das jetzt auch nie gesehen. Oder? Aber ich kann mich erinnern an ein Match, an ein Cup-Match, oder was ist es? Also das letzte Mal hat mir ein bisschen wehtan, weil ich bin ein Sympathisant von Nottingham Forest und habe ein Spiel Bournemouth gegen Nottingham Forest gesehen. Jetzt sind die Leute nachher auf dem Platz, wo Bournemouth aufgestiegen ist. Oder? Also das ist, das Feld ist voll gewesen von Leuten. Oder? Also das ist in England schon nicht unmöglich. Also in der Premier League sieht man es halt auch nicht, weil man, eben wenn man Playoffs hätte in der Premier League, würde man es vielleicht auch sehen.
Sind wir mal gespannt. Apropos Playoffs, sind wir zurück beim Hockey, da gibt es ganz sicher Playoffs. Bei der WM gibt es die nicht. Die Schweiz startet diese Woche am Samstag gegen Italien in die Weltmeisterschaft. Was dürfen wir von unserer Nazi erwarten?
Wenn man ja das Kader anschaut und die Entwicklung in Nordamerika, gehen wir mal davon aus, vielleicht weißt du schon mehr, Romagnosi wird wahrscheinlich, wenn wir da die Sendung ausstrahlen, schon fast im Flieger sitzen, oder nachdem er jetzt in 4 Spielen ausgeschieden ist mit den Nashville Predators gegen Colorado. Man wird ein relativ gutes Kader haben und das Gefühl haben, ja, jetzt muss man es reissen. Und das macht mir ein bisschen ein ungutes Gefühl.
Dass quasi die Erwartungen zu hoch sind.
Ja.
Ja, ich höre es auch nicht gerne, wenn man andauernd vom Weltmeistertitel redet, wo man jetzt gern hätte. Ich verstehe allerdings, dass die Spieler das Ziel haben, vor allem die, die schon bei einer Silbermedaille dabei gewesen sind, die wissen, wie schnell das es gehen kann. Sie wissen aber auch, wie schnell das auf die andere Seite ausschlagen kann. Nur eben, wenn man das Aufgebot anschaut, dann kriegt man, glaube ich, den Kura-Chef, der jetzt cleared ist, Covid-Protokoll, wo kann gehen. Und dann kriegt man den Geissen, den Verteidiger in der Organisation der Washington Capitals. Also das Aufgebot wird gut sein. Die NHL-Spieler verleihen dieser Mannschaft immer noch etwas Zusätzliches. Gleichzeitig hat man die Erfahrung gemacht, dass die Schweizer selber nach der Saison eigentlich in einer besseren Verfassung sind, als wenn sie Olympia spielen müssen, weil dann haben wir den Nachteil in der Regular Season keinen hohen Rhythmus, keine Intensität, was man jeweils merkt. Aus den Playoffs rauskommen sie gestählt von dem Rhythmus und dann noch mit ein bisschen Erholung, was ein gutes Zeichen ist. Plus die NHL-Spieler. Also die offizielle Zielsetzung von der Nazi, die lautet ja mittlerweile Halbfinale erreichen. Das haben wir auch schon diskutiert. Das passt mir grundsätzlich eigentlich gut, dass man dann auch richtig enttäuscht ist, wenn man ein Viertelfinale nicht schafft. Also, wenn man ein Viertelfinale nicht gewinnt, sagen wir es so. Ein Viertelfinale zu erreichen, das müsste aufgrund von der Gruppen auch schon möglich sein. Also, da darf man mal davon ausgehen, wenn man mit Gegnern vom Kaliber von Italien zum Beispiel, ohne jetzt irgendjemanden abzusetzen, aber Frankreich, die Leute, mittlerweile muss man die Nationen im Griff haben. Also, wenn man früher noch vom Abstieg geredet und träumt hat, albträumt vielleicht, dann muss man sagen, mittlerweile sind das konstruierte Sorgen. Die sind nicht mehr real. Auch durch die Aufblähung von der WM natürlich. Früher mal mit 8 Mannschaften, dann 12, mittlerweile sind es 16. Der Abstieg, eben, nur noch konstruierte Sorgen. Aber das Viertelfinale schaffen muss, das muss eigentlich ein Stein gemeißelt sein, oder? Ist denn das so realistisch, dass das einfach so passiert?
Jein, oder? Natürlich, du sagst völlig zu Recht, also so Mannschaften vom Kaliber von Italien oder Frankreich sollte man eigentlich schon können, nicht nur hinter sich lassen, sondern schlagen und die Punkte relativ zügig zusammen haben. Aber die Erfahrung zeigt ja dann gleich, wenn man einmal ins Knurzen reinkäme, dass es dann plötzlich auch, also das sind ja schon nicht Leute, die nicht wissen, wie den Stock heben und auf dem Eis rumfahren. Also das sind doch professionelle Hockeyspieler, die auf einem soliden Niveau spielen, auch bei diesen Mannschaften. Das kann dann schon auch blöd enden, wenn man mal nicht auf sein Level kommt. Und das ist das, was mir eben wegen der Erwartungshaltung ein ungutes Gefühl gibt. Oder? Ich habe das Gefühl, am besten sind die Schweizer Nationalmannschaften immer gewesen, wenn sie eine gewisse Unbekümmertheit erlangt haben und dann Tempo aufgenommen haben innerhalb von einem Turnier und nicht zu viel mit Erwartungshaltungen haben müssen rechtfertigen. Und die Erwartungshaltung ist eben, wenn man als erstes gegen Italien spielt, ich kann mich erinnern, wann ist das gewesen? In Bratislava ist das gewesen, echt vor ein paar Jahren, wo man früher gegen die Italiener gespielt hat und hoch gewonnen hat und das hat man dann irgendwie gleich noch im Kopf, oder? Also, ja, es ist dann gleich, das muss man liefern, die Leute sind dann vielleicht schon bei einem 3-1 nicht happy, oder? Also man erwartet dann schon, also die Erwartungshaltung ist schon etwas, wo halt das Klima in einer Mannschaft gleich kann negativ beeinflussen. Und ich finde es richtig, dass man hohe Ziele setzt. Man kann nicht an ein Turnier gehen und sagen, ja, wir schauen dann mal ein bisschen, wie es läuft und ja, Viertelfinale ist eine nette Sache. Und wenn man halt ein Viertelfinale verliert, ist eine völlig logische Konsequenz, das Ausschrauben über Halbfinale, weil das habt ihr ja auch schon geredet gehabt. Für mich ist das richtig, dass man sagt, man will in Halbfinale kommen. Eben gerade darum, wie du vorher gesagt hast, ein Viertelfinale muss eine Enttäuschung sein, wenn man den verliert. Sonst, ja, es ist ein Chaos-Spiel. Playoff schon fast.
Ja, eben genau. Die Zielsetzung bringt ja einiges mit sich, dass man dann die Vorrunde nicht schon fast quasi auf die leichte Schulter nimmt, aber man setzt ja quasi schon voraus, dass man das Viertelfinale schafft, wenn der Halbfinale das Ziel ist. Finde ich auch richtig, das muss so sein, auch wenn man immer noch realistisch sein muss. Und in der Weltrangliste gibt es Top 6, Top 4, wo eigentlich schaffen, dass sie immer oben dabei sind und hinten dran wird es dann schon wechselt es sich ab im bunter Volk. Also, es hat auch 4 Mannschaften, die im Halbfinale sind, logischerweise. Und nicht mehr. Das heisst, wenn du Top 4 hast und die Schweiz wäre dabei, dann wäre das schon eine außergewöhnliche Leistung. Das darf man auch nicht vergessen. Gleich ist es richtig, dass man dort her will. Eben auch, dass man kann betonen, wie enttäuscht dass man ist, dass man, wenn man im Viertelfinale verliert und nicht mehr einfach zufrieden ist und sagt, ja, ist halt so. Es kommt auch ein bisschen darauf an, gegen wer man verliert. Also, ich glaube, wenn immer möglich wäre man sehr froh, wenn man mal gegen Deutschland könnte gewinnen könnte. Irgend so ein K.O.-Spiel. Das ist ein bisschen ein Stachel, wo recht tief sitzt. Ne? Und vielleicht auch fast ein bisschen ein Trauma. Obwohl das deutsche Hockey hat sich sehr gut entwickelt in den letzten Jahren. Aber wenn man die DEL-Spiele schaut, zum Teil, die haben schon während der Regular Season eigentlich internationales Niveau bezüglich Intensität. Im technischen Bereich haben wir Schweizer schon einen Vorteil. Aber man sieht es ja auch in der Champions League zum Beispiel, dass die deutschen Mannschaften, klar bestückt mit sehr vielen Spielern aus Übersee meistens oder Importspieler, halt, die sind kampfkräftig, sagen wir es mal so.
Die und
sind
auch
kaum zu schlagen. Oder?
Und auch die deutschen Nationalspieler sind in dieser Mannschaft dann doch auch eben Leute, die zur Stelle sind. Absolut, in diesen Matchen, die man jetzt in der Champions League von Schweizer Teams gegen die einmal gesehen hat, sind dann doch die Leute zur Stelle. Die sind robust, mental robust auch. Und ja. Das wäre schon schön, mal die Deutschen können im K.O.-Spiel schlagen. Ja. Würde irgendwie, es wäre so, ist so wie auf einer Checkliste, wo der grüne Haken noch fehlt, oder?
Genau.
Da müssen wie der Weltmeistertitel.
Das kommt dazu. Da müssen wir eine Weile drauf warten, mindestens. Zuerst einmal Italien am Samstag. Eben, so ein bisschen Grundangst schwingt immer noch mit. Wir haben auch schon Auftaktpartien gegen Österreich gehabt, wo es dann fast ähnlich ausgesehen hat. Ja, da erwartest du klar einen Sieg. Und dann kann es zum Teil ein Geknorze geben, wenn die hinten reinstehen und bringst nicht gerade das Goal fertig oder so.
Gegen Österreich, ja, und Slowenien war auch mal noch gewesen, oder? In Paris, Slowenien, Österreich in Prag, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ja.
Österreich in, wo war das gewesen?
In Prag, meinte ich.
Sogar in Kopenhagen gewesen am Anfang. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass Garvey in der Verlängerung doch noch ein Goal geschossen hat. Dann.
Ah, das war das andere Österreich-Spiel. Wir haben sogar mehrere Österreich-Spiele gehabt. Ich meinte eins, zu erinnern, wo man ein Pauseninterview von Kevin Fiala hatte, wo gefunden hat, man sei klar besser. Und es ist dann sehr, sehr hart gegangen.
Gut, wir werden es sehen. Zum Abschluss von dem Vorrundenprogramm, wenn wir so haben, bevor wir Playoffs kommen, das wäre ein Rennsport. Reden wir noch schnell über die Formel 1 in Miami. Hat es Premiere gegeben auf einer Retortenstrecke quasi rund um das Stadion von den Dolphins. Haben das Rennen geschaut. Ich schaue sehr gerne Formel 1. Bin gespannt gewesen, was da rauskommt. Mir ist es ein bisschen zu viel Hullabaloo gewesen rundum. Also es hat unzählige Prominente gehabt.
Ist das nicht ein Teil jetzt von der Formel 1, die ja so populär wie noch nie soll sein soll? Lese ich und höre ich dann einmal in dem Zusammenhang, weil halt eben die Grössen dann da auflaufen, der David Beckham kommt und noch grössere Grössen. Aber ja, mich stört das nicht.
Nein, mich stört es auch nicht, wenn der Sport selber immer noch zum Trägen kommt und das auch auf einer Strecke stattfindet, wo man keinen Spass hat. Ich meine, habe ein bisschen zu viel erwartet vielleicht. Es hat Passagen an einer Strecke, die richtig Mickey Mouse gewesen sind, also Schikanen, wo hast du mir so ein Einkaufswagen durchstossen wahrscheinlich und hättest noch Mühe gehabt. Das finde ich nicht geil, muss ich ehrlich sagen, weil die Rennwagen sind mittlerweile schwer, sie sind klotzig, sie sehen super aus, oder? Aber es sind richtige Wuchtbrummen. Und dann hast du so eine Minischikane dort, wo sie quasi durchgestossen werden. Abgesehen von dem...
Das ist mehr Spiel ohne Grenzen, so ein Gadget-mässig.
Ja. Ja, es ist wirklich um die Show gegangen. Man hat es zum Teil an einem Interview gemerkt. Die Fragen, die gestellt worden sind, hat sich mehr darum gedreht, wie es den Fahrern in Miami gefallen hat. Während dem Sus nach der Rennen von Formel 1-Experten gefragt worden sind, was dort genau passiert ist. Irgendwie Abstimmung und so, wo mich dann mehr interessiert, als ob es Max Verstappen in Florida gefällt oder nicht. Ich finde es ein bisschen übertrieben, aber ich verstehe die Amerikaner. Da ist natürlich die Show das Wichtigste am Programm und was dann auf dem Platz geboten wird scheinbar nicht so wahnsinnig. Aber es war halt auch die Premiere gewesen und man hat versucht, dort möglichst guten Eindruck zu hinterlassen. Aber da muss man empfehlen, an dieser Strecke noch ein bisschen rumzuschrauben, dass die dem modernen Formel 1 Auto gerecht wird.
Ja gut, mich belastet das nicht so. Ich muss es zugeben, ich bin natürlich nicht so heiß auf Formel 1 jetzt wie du. Ich verfolge das eher so ein bisschen, wenn es dann wieder WM-Entscheidungen gibt, habe dann meine Präferenzen von einzelnen Fahrern und die, darum dieses Jahr bin ich vielleicht nicht so nüchtern an wie das letzte Jahr.
Also du bist Fan von Lewis Hamilton?
Absolut, ja.
Geht mir auch so. Man ist ein bisschen am Leiden. Man hat die Probleme immer noch nicht im Griff. Sie sind zwar weniger gekoppelt in Miami, die Mercedes, aber das ist einzig im Umstand geschuldet gewesen, dass man sie aufgesetzt hat und dann hat es weniger Abtrieb gegeben. Also das Konzept funktioniert.
Kannst du mir Hoffnung bringen und sagen, das kommt dann schon noch, weil die es einfach besser wissen normalerweise dort bei Mercedes?
Grundsätzlich schon, ja. Es sind dann einfach Tempobunden jetzt, weil es eine Budgetobergrenze gibt und ein vollkommen neues Konzept zu entwickeln während der Saison. Das kostet einen Haufen Geld und weil ja eigentlich schon geplant hast, dass du immer wieder nachrüsten musst, hast du das Budget wahrscheinlich auf das ausgerichtet, dann bleibt kein Platz, um ein komplett neues Auto zu bauen.
Und das wäre nötig, um wieder kompetitiv
zu sein? Vermutlich schon, weil einzelne Komponenten zu verändern, ist relativ schwierig, weil du nicht weißt, was passiert. Also sie wissen ja jetzt noch nicht genau, warum der Unterboden das Hoppeln auslöst und sie das nicht wegkriegen. Das haben ja zuerst alle anderen Teams auch gehabt, die haben es aber in den Griff gekriegt. Nur Mercedes kriegt es nicht in den Griff. Ob das mit den sehr schlanken Seitenkästen zusammenhängt, das kann ich zu wenig beurteilen, weil ich keine
aber kann man nicht sagen, die Mercedes
Raketentechniker, aber eigentlich geht es nur um den Unterboden, was oben drauf ist. Ich sehe den Zusammenhang nicht, aber wenn der Unterboden tatsächlich eigentlich das Konzept ist, dann müsstest du komplett neuen Unterboden fabrizieren, der dann auch noch korrespondiert mit dem Auto oben dran. Und das ist, glaube ich, nicht so einfach.
Jetzt habe ich begriffen, warum dich die technischen Details mehr interessieren als die Prominenten am Strassenrand. Ja,
ja, ich verstehe schon, dass es eine Show braucht, aber der Beckham, Manchester United ist auch ein bisschen dein Club, oder? Und der hat dort sehr lange gespielt.
Aber über das reden wir jetzt wirklich nicht.
Aber so eine riesige Rolle hat der nie gespielt. Also das ist von mir aus gesehen nicht ein Fußballer, der sieben Titel gewonnen hat mit der Nationalmannschaft. Dort ist er einmal auf den Platz geflogen gegen Argentinien. Simeone ist das gewesen. Übrigens. Hat auch mehr Show rundherum.
Du tust mich unrecht. Er ist als Fußballer besser gewesen, als man es jetzt in Erinnerung hat, weil er so eine grosse Showfigur geworden ist. Er ist, nämlich, er ist tatsächlich gut gewesen.
Er ist schon gut gewesen, aber also der Status von Ronaldo, der x-mal Champions League gewonnen hat und international mindestens einmal Europameister geworden ist, oder die deutschen Stars, einfach mehr rundum als tatsächlich rum gewesen ist. Dann verkennt man das ein bisschen. Gut.
Sind wir abgeschweift.
Wir wollen uns nicht über den Beckham unterhalten. Das nächste Rennen, Formel 1 übrigens in Barcelona, das ist die Teststrecke von der Formel 1. Und da sehen wir dann wieder ein Rennen, wo keine künstlichen Häfen rumstehen, keine Badenixen und das Trulala rundherum.
Also so richtig
das übliche Programm.
Für die Formel 1 Puristen.
Es gibt ja bei jedem Rennen gibt es Bilder aus dem Fahrerlager, wo irgendwelche Promis rumlaufen. Die Dichte ist einfach nicht so hoch. Ich glaube, dort verträglich. Ein verträgliches Mass macht es erträglich, wenn man zuschaut. Endspurt.
Nur ganz kurz noch. Ja. Wann gibt es Playoffs in der Formel 1? Können wir die auch dir irgendwie
Playoffs.
1 gegen 1. Chaos-System.
Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Es hat mal eine lustige Sache gegeben. Qualifikation, wo jeder einfach raus ist, zum eine Runde fahren. Und die hat er müssen herbringen oder auch nicht. Hat mich sehr spannend gedacht, muss ich ehrlich sagen. Das verfolgen mittlerweile die Qualifikationen, die alle gleichzeitig fahren. Dort habe ich vielleicht eigene Ideen. Aber die Playoffs müssen sich überlegen. Man sollte mal eine Regelhüte fragen, ob das überhaupt möglich wäre. Jetzt aber zum Endspurt, wenn wir vorwärts machen, sind schon bei 40 Minuten.
Endspurt.
Cup-Final nächste Wochenende. St. Gallen oder Lugano, wer gewinnt?
Lugano.
Dann tippe ich auf St. Gallen, das lösen wir nächstes Mal auf. Der Angelo Canepa war bei unserem Blickkick, Blicktalk, und hat behauptet, breiter Reiter bleibe ich auf jeden Fall. Hat mich noch ein bisschen optimistisch gedacht, die Einstellung. Also, wenn der ein Angebot kriegt aus der Bundesliga, bleibt er dann tatsächlich beim FCZ?
Ja gut, das muss er selber wissen, aber mein Gefühl würde sagen, wenn er es gut sagen will, aus der Bundesliga kommt, dann ist er weg, wie damals der Lucien Favre weg war. Weil es sind die Grundsätze vom Sport, dass die Super League nicht die Endstation ist, das höchste der Gefühle, oder?
Ist aber auch eine Auszeichnung, wäre es für die Super League, oder? Wenn einem FC Zürich Meister wird, das wird beachtet und er kriegt noch ein Angebot aus der Bundesliga.
Ja, es wäre eine Auszeichnung, ja.
Schauen wir mal. Zweite deutsche Bundesliga. Spannend wie nie, auch dank der Namen, die es natürlich hat. Schalke hat es schon geschafft. Zurück nach nur einem Jahr Absenz. Das glaubt man fast nicht, wenn man
wunderbar sich
Bilder noch vor Augen hat, wie dramatisch dass das war. Der Abstieg dort und jetzt, ein Jahr später, die Jubelbilder. Andere grosse ehemalige Bundesliga-Clubs tun sich da wesentlich schwer. Bremen hat die Chance, auch wieder direkt aufsteigen. Der HSV hat sich im Moment wieder in Position gebracht. Gesundheit.
Danke.
Ich habe einen eleganten Nüsser unterdrückt. Habe ich so noch nie gesehen in der Geräuschdimension. Fast nichts gehört. Wunderbar. Der HSV hat die Chance, plötzlich wieder aufzusteigen. Schafft es der HSV?
Ich habe das Gefühl, ja. Weil die zweite Bundesliga funktioniert doch immer irgendwie, es kommt noch mal ein bisschen anders, als man es denkt. Oder? Schalke ist ja schon fast weg gewesen und jetzt am Schluss schon frühzeitig drin. Ich habe das Gefühl, der HSV schafft es noch.
Über die Relegation in dem Fall. Werder hat noch 2 Punkte Vorsprung. Die brauchen noch 1 Punkt, glaube ich, dann wären es...
3 Punkte Vorsprung, meinte ich, oder?
Ja, genau. Der HSV. 62, 60, 57. Also der HSV könnte zwar wegen einem besseren Tor.
Und so werden sie es schaffen, sagt mir mein Bauchgefühl, das wird mir, aber ich fände es schade für Werder Bremen, der ein sympathischer Club ist mit sympathischen Anhängern.
Oder mal gehört zu unserem Blatt macht zum Beispiel.
Ah, den habe ich gedacht.
Den würden wir es gönnen. Absolut. Dann haben wir letztes Mal, das müssen wir noch auflösen, der Easy Gysi und ich haben uns gewünscht, dass Darmstadt dort bleibt, wo sie ist, nämlich in der zweiten Bundesliga. Die haben tatsächlich, ich habe noch gesagt, mein Lieblingsclub der zweiten Bundesliga ist Düsseldorf, zwar wegen dem Trainer Daniel Thun vor dem HSV gewesen ist, hat eine riesen Serie hergelegt mit Düsseldorf, 10 Spiele ungeschlagen. Sie sind jetzt auf dem 9. Platz, sind in Abstiegsgefahr gewesen, das ist eine Randbemerkung. Aber Darmstadt ist geschlagen worden, das heisst, Darmstadt hat zwar auch 57 Punkte, aber dank dem Torverhältnis hat der HSV die bessere Ausgangslage. Und die Chance ist gross, dass Darmstadt dort bleibt, wo sie gehört, nämlich in der zweiten Bundesliga. Man möge mir verzeihen, wenn man Darmstadt-Anhänger ist. Aber ich verstehe, dass das kultige Getue um den Club, der auch noch Kult sein soll, verstehe ich definitiv nicht.
Also da ist die Tür zu von den Kultclubs, da gehört Darmstadt nicht dazu aus meiner Sicht.
Gut. Und mit dieser Bombe, die jetzt geplatzt ist, das dürfen wir sagen. Haben wir herausgefunden letztes Mal, das dürfen wir sagen, da, weil es spaßeshalber gemeint ist. Zum Schluss lassen wir noch Bombenplatz. Das ist das, jetzt, was Stefan Roh gesagt hat. Danke vielmals, Stefan, dass du da bist. Wunderbarer Auftritt. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und verweisen auf nächste Woche, wenn der riesige Easy wieder rum ist.
Und ist er schon wieder rum?
Scheint's, ja.
Kommt zu glauben.
Ja. Wiederhören. Danke vielmals. Ja. We'll be right back.